In diesem Essay möchte ich euch ein Erlebnis, das ich vor einigen Tagen hatte, und meine Gedanken dazu vorstellen. Ich bin Klaus und ich freue mich, dass du dich eingeschaltet hast. Meine liebste Stunde am Abend ist die Zeit des Zwielichts. Es ist die Stunde, in der es weder hell noch dunkel ist. Die ersten Lichter vertreiben die andrängende Düsternis. In den Städten schicken sich Schaufenster und Leuchtreklamen an, die Tagfarben zu retten. Man schaut von draußen in die warm erleuchteten Zimmer, die vom Leben erzählen. Das gleißend harte Sonnenlicht zieht sich zurück und alles beginnt zu verschwimmen in einem traumartigen Dämmerzustand. Kein Schattenwurf mehr. Des Tages Lärm lebt noch, aber die Stunden der Stille rücken unaufhaltsam näher. Vielleicht liebe ich diese Abendmomente so sehr, weil sie wie keine zweiten unser Leben beschreiben. Zwischen hell und dunkel. Unentschlossen, ob das eine oder andere überwiegt. Hin und her geworfen schwebt unser Leben im Zwielicht, wie in einem undefinierbaren Traum. Die Nacht wird kommen, doch darauf der Tag. Es ist Februar und es herrscht trotz Dämmerung noch reges Treiben um den Bahnhof herum. Busse, Autos, Fahrräder, Menschengewimmel, Stimmengewirr. Zwei Freundinnen unterhalten sich lautstark, ohne dass ich etwas davon verstehen kann. Jemand zieht lärmend einen Koffer über das Pflaster. Busse schieben sich träge vorbei. Eine alte Frau mit Gehstock in der rechten und Einkaufstrolley in der linken steht schief gebückt inmitten der strömenden Massen. Beim genaueren Hinsehen sehe ich den Abfalleimer neben ihr. Ich halte inne, beobachte sie. Ihre Bewegungen sind altersschwer langsam. Hat sie etwas in den Eimer geworfen? Sie ist sicher über 80 und setzt sich angestrengt in Bewegung. Ich verlangsame meinen Schritt, will Gewissheit über sie erlangen. Bald habe ich sie überholt, bleibe stehen, blicke zurück, gehe zwei Schritte weiter, bleibe wieder stehen. Ich möchte nicht, dass sie sich beobachtet fühlt. Sie bewegt sich so langsam, dass ich warten muss. So habe ich Zeit, darüber nachzudenken, was ich tun werde, sollte sich meine Vermutung bestätigen. Ich warte, bis sie den nächsten Abfalleimer erreicht. Sie blickt wieder hinein. Ich habe mir indessen einen Satz zurechtgelegt, mit dem ich sie ansprechen werde. Ist er zu direkt? Ich will sie nicht beschämen, aber mir fällt kein anderer Satz ein. Ich gehe schnell auf sie zu. Sie schaut gebückt nach unten. Aber ich spüre, dass sie mich kommen sieht, dass sie schon gemerkt hatte, wie ich sie beobachtete. Entschuldigen Sie, haben Sie so wenig Geld, dass Sie Flaschen sammeln müssen? Was für ein furchtbarer Satz. In mir das ungute Gefühl, das ist viel zu direkt. Ich kann Sie doch nicht einfach nach Ihrem Geld fragen. Wer will schon zugeben, kein Geld zu haben, arm zu sein? Wie wird sie auf diese unverschämte Frage eines Fremden reagieren? Sie blickt auf, schaut mich mit erstaunlich wachen Augen an und spricht mit unerwartet lauter Stimme. Sie bejaht meine Frage heftig, drückt aus, wie schlimm das sei, sagt etwas von Heizung. Der Rest geht in den Geräuschen der Stadt unter. Ich mag nicht nachfragen. Es ist Winter. Wahrscheinlich kann sie die Heizung nicht bezahlen. Dann sagt sie, dass sie ihren Ausweis wegwerfen wolle. Ich sehe sie fragend an. Und sich einen ukrainischen beschaffen. Dann bekomme sie alles, was sie brauche. Ich gehe darauf nicht ein. Jetzt ist nicht der Moment, die Wahrheit zu sagen, sondern die Wahrheit zu tun. Ich stimme der Frau zu darin, wie schlimm ihre Lage ist, beklage, dass es so etwas in unserem Land gibt. Ich denke dabei daran, dass uns immer wieder erzählt wird, wir seien ein reiches Land. Dann greife ich in die Tasche und hole den 10-Euro-Schein heraus, den ich schon zuvor, als ich die Frau beobachtete, aus meinem Portemonnaie genommen hatte. Ich wollte, wenn ich mit ihr rede, nicht lange danach suchen. Es sollte alles schnell gehen. »Nehmen Sie das«, sage ich und reiche ihr den Schein, unsicher, ob sie ihn annehmen wird. Aber sie greift sofort zu, lächelt, bedankt sich mehrmals, wünscht mir, als ich schon im Gehen begriffen bin, einen schönen Abend und Gesundheit. Im Moment, als ich weitergehe, weiß ich, dass ich die Wahrheit verfehlt habe. Die Frau, die kaum noch laufen kann, sitzt womöglich im Kalten, weil sie ihre Heizung nicht bezahlen kann. Und ich gebe ihr 10 Euro. Warum nicht 20 oder 50? Ich hätte auf nichts verzichten müssen. Sie aber hätte ein warmes Zuhause gehabt. Mich hätte es nicht arm gemacht. Sie aber hätte es für ein paar Tage reich gemacht. Jesus sprach einmal über die Gabe einer armen Witwe für die Brandopfer im Jerusalemer Tempel. Die Frau hat 2 kleine Münzen im Wert von heute etwa 2 Cent gespendet. So gut wie nichts. Dazu Jesus: Diese arme Witwe hat mehr als alle anderen gegeben, denn alle haben von ihrem Überfluss gegeben. Sie aber hat von ihrem Mangel alles, was sie hatte, gegeben, ihren ganzen Lebensunterhalt. Das letzte Wort im griechischen Text ist Bios, Leben. Sie hat mit ihrem Lebensunterhalt ihr Leben eingesetzt. Was habe ich eingesetzt? Im Vergleich zur armen Witwe weniger als nichts. Von Lebenseinsatz keine Spur. Das eigene Leben ist wichtiger als die Not der anderen. Irgendetwas fehlt. Eines Tages kam ein reicher junger Mann zu Jesus und fragte ihn, was er Gutes tun müsse, um das ewige Leben zu erlangen. Jesus weist auf die Gebote hin. Der Reiche gibt an, sie alle gehalten zu haben. Aber es ist ihm wirklich ernst. Er spürt, dass das nicht alles sein kann. Was fehlt mir noch? Fragt er. Jesus nimmt die Frage so ernst, wie sie gemeint ist. Willst du vollkommen sein? Dann verkaufe deine Güter und gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Reiche konnte es nicht. Jesus sagt seinen berühmten Satz, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als ein Reicher ins Reich Gottes. Entsetzen bei den Jüngern. In Jesu Perspektive sind sie alle reich. Wer kann dann gerettet werden? Fragen sie. Antwort: Bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Leben im Zwielicht. Reiche, die arm sind, und Arme, die einen Schatz im Himmel haben. Durchhalten im Niemandsland. Zwischen Gut und Böse. Vollkommen und aussichtslos. Glauben und Unglauben. Gerettet und verloren. Doch auch das Niemandsland ist Gottes Land. Bei Gott ist alles möglich. Die warm erstrahlenden Fenster lassen etwas vom Leben in der Finsternis ahnen. Der neue Tag wird kommen, denn Gottes Gnade hat kein Ende. Soweit meine Gedanken zu diesem Thema. Wenn du willst, kannst du mir gern auf meiner Website christseinverstehen.de etwas dazu schreiben. Ich wünsche dir viel Geschmack für die Gnade Gottes und dazu seinen Segen.